Manchmal sieht das ja so aus, als würden alle, die hier vorne stehen, ganz souverän sein und gar nicht aufgeregt. Wir waren heute ganz schön aufgeregt, aus unterschiedlichen Gründen. Und bei mir hat das mit dem Thema der Predigt zu tun. Denn es gibt einen Satz, den ich oft hier schon gehört habe. Und der heißt, ein Pastor predigt in Ostfriesland nicht über Geld. Zumindest nicht in Remels. Heute vorher haben wir zusammen gebetet und habe ich das auch so gesagt. Und sagten manche, nee, stimmt gar nicht. Gehört mit zur Nachfolge Jesu. Sei du Mittelpunkt in meinem Leben, haben wir gerade gesungen. Das hat mich sehr entlastet. Und wir konnten miteinander lachen und das ist immer gut. Ne? Wenn man miteinander lachen kann und fröhlich sein, dann kann man anders vor Gott stehen auch und sein Herz vor ihm öffnen. Also ich kann die Aussage, also die Gründe, die hinter dieser Aussage stehen, gut verstehen, will sie aber nicht vertiefen. Ich will nur sagen, Jesus redet mehr über Geld als über Himmel und Hölle. Gibt es mehr Verse drüber. Also müssen wir drüber reden, weil das ein wesentlicher Teil unseres Alltags auch ist und damit auch unserer Nachfolge von Jesus. Ich möchte anders darüber reden, als manche das jetzt befürchten. Zuerst möchte ich euch danken, die ihr über Jahre hinweg nicht nur Geld, sondern Liebe und Schweiß und Einsatz gebracht habt, damit diese Gemeinde lebt und wächst und dynamisch bleibt. Also allen herzlichen Dank, ich glaube, es war 1974, wurde hier die alte Kapelle eingeweiht. Stimmt das? Kann mir das mal jemand sagen? 75, okay. 1975. Und da ist nicht nur Geld reingeflossen, sondern ganz viele Wochenenden, ganz viel Schweiß, ganz viel handwerkliches Können, wo Menschen hier mitgebaut haben. Und ich möchte euch danken, die dafür gesorgt haben, dass wir das Gemeindehaus kaufen konnten. Und auch da war viel Renovierungsarbeit nötig. Vielen Dank für euren Einsatz. Und dadurch haben wir Möglichkeiten für unsere Gruppen und für Mitarbeitersitzungen und auch um diakonisch in den Ort zu wirken, wovon andere Gemeinden träumen würden. Also vielen Dank, dass ihr euch dafür eingesetzt habt. Vielen Dank, dass euch allen, die es möglich gemacht haben, dass wir dieses Gotteshaus bauen konnten. Und allen, die große und kleine oder kleine und große Beträge dazu gegeben haben, für die das ein Herzensanliegen war. Wir brauchen einen großen Raum, damit möglichst viele Menschen von Jesus hören und mit ihm in Kontakt kommen oder mit Gott in Kontakt kommen und das durch Jesus. Vielen Dank für alle, denen es wichtig war, da hinten dieses Grundstück zu kaufen, wo jetzt ganz viel Sand zu sehen ist, wo wir bald Parkplätze bauen würden. Da ständen sonst ein oder zwei Familienhäuser. Und wir hätten die Parkplätze davor verloren. Und es ist so dicht an uns dran, dass wir hätten befürchten müssen, dass wenn hier Musik läuft im Flenders, ist ja ein bisschen andere Lautstärke noch als hier, dass sie gestört sind. Jetzt haben wir eine freie Fläche da. Und jetzt werden Parkplätze gebaut und sie werden so gebaut, dass auch in Zukunft eine andere Nutzung noch möglich ist. Also es ist nicht für die Ewigkeit. Also und vielen Dank also für euch alle, die ihr mit einem regelmäßigen Beitrag dafür sorgt, dass wir hier sitzen können, dass es warm hier drin ist, wenn es draußen kalt ist, dass wir Strom haben und Gas und das bezahlen können, dass wir Materialien und technische Ausstattung anschaffen können, damit ihr mich versteht und die Musiker versteht. Damit Gruppentreffen und Mitarbeitersitzungen stattfinden können. Dass wir zwei Hauptamtliche haben. Jetzt im Moment zumindest, im Januar kommt noch jemand dazu. Und dass wir unsere Gäste in der Teezeit und bei Gemeindefesten und im Alpha-Kurs bewirken können. Vielen, vielen Dank für euch alle, die ihr euch dafür einsetzt, auch dass wir diakonische Projekte und andere Gemeinden unterstützen können und Missionare weltweit. Das ist, das flechte ich mal ein, in 2 Wochen das Erntedankfest. Und dann sammeln wir mal ein Erntedankopfer ein und das ist nicht für uns. Das geht alles 1:1 raus in die Welt, nach Deutschland oder das meiste geht weltweit raus, um dort Menschen zu ermöglichen, von Jesus zu hören und auch diakonisch tätig zu sein. Also ich möchte euch die Angst nehmen jetzt, deswegen der Dank vorweg, dass ich euch jetzt möglichst viel Geld aus der Tasche ziehe. Das werde ich nicht tun. Sondern ich möchte einfach eine biblische Grundlage legen für unseren Umgang mit Geld. Das ist ein kleiner Teil nur, da kann man auch noch viel ausführlicher drüber reden. Also es ist überhaupt nicht Gottes Weg, Druck zu machen in dieser Hinsicht. Gott arbeitet nicht mit Druck. Und er haut uns nicht, wenn wir seine Gebote nicht halten. Oder er haut uns nicht, damit wir seine Gebote halten. So wollte ich sagen. Er steht nicht mit der Peitsche hinter uns. Er steht nicht mit dem drohenden Finger vor uns. Gott eröffnet uns Möglichkeiten, eben jetzt in Bezug auf Finanzen und auch auf unsere Gaben, auf unsere Zeit, auf unsere Ideen. Er eröffnet uns Möglichkeiten, um andere zu segnen. Er eröffnet uns Möglichkeiten, damit Reich Gottes wächst. Also hier in der Gemeinde, aber noch viel weiter. Die Gemeinde ist nur ein Teil, nur in Anführungsstrichen, des Reiches Gottes. Das ist viel, viel größer. Und wenn wir über Geld reden, dann geht es um Freiheit und um Freude. Es geht darum, in etwas zu investieren, was in Ewigkeit Sinn macht und nicht irgendwann zerfällt, weil es Ruinen sind oder weil es rostet oder weil es in eine durch wirtschaftliche Situation oder durch Flut oder durch Feuer zerstört wird. Wir investieren in die Ewigkeit. Das macht Sinn. Das macht auch Freude. Das ist gut und das macht auch Gott Freude. Es geht darum zu entdecken, dass Gott unser Leben nicht einschränkt, sondern uns in die Weite führt, auch in dieser Beziehung. Es geht darum, dass er eine Menge Segen für uns bereithält, wenn wir ihm und seinem Wort vertrauen. So wie der Wochenspruch, ne? Sorget nichts, heißt ja, vertraut mir doch. Und es ist wichtig, dass wir entdecken, wie Gottes Gedanken an dieser Stelle sind. Und ich hoffe, dass es dir als Einzelne Mut macht, auch an dieser Stelle Gott zu vertrauen und auch uns als Gemeinde Mut macht. Die Geschichte vom Vater und seinen 2 Söhnen, die Jesus einmal erzählt, die zeigt unter anderem, wie liebevoll der Vater im Himmel ist und wie sehr es ihm am Herzen liegt, uns zu beschenken. Heute geht es nicht um diese Geschichte, sondern um 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einer langen Rede, die Paulus also in diesem Brief an die Korinther schreibt. Er schreibt an die Christen in der griechischen Hafenstadt Korinth und er bittet sie, Geld zusammenzulegen, und zwar für Jerusalem. Weil er sagt, da ist geistliches Leben ausgegangen und ihr habt davon profitiert, jetzt gebt was zurück an diese Geschwister, damit die auch vernünftig ihre Gemeindearbeit machen können. Und er möchte dieses Opfer dann zusammen mit 2 vertrauenswürdigen Personen nach Jerusalem bringen, also in diese erste Gemeinde überhaupt. Ich lese aus 2. Korinther 9 die Verse 6 bis 8. Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon, ja, das ist der nächste Vers, der kommt dann in einer anderen Predigt. Okay, Vers 6 bis 8 wollte ich lesen. Und das Erste, was ich betonen möchte, ist, Gott liebt es zu schenken. Er muss seine Dinge, die ihm gehören, nicht einfach zusammenhalten und knauserig sein, weil es irgendwann zu Ende sein könnte. Nein, ihm gehört die ganze Welt. Alles. Und er gibt gerne daraus. Und ich möchte euch ein paar Dinge aufzählen, wo deutlich wird, dass das Wichtigste und das Meiste, das wir haben, dass es von Gott geschenkt ist und wir uns nicht verdient haben. Und auch gar nicht verdienen können. Dass du lebst, ist nicht dein eigener Verdienst. Gott hat durch deine Eltern dafür gesorgt, dass du auf dieser Welt bist. Da kannst du nichts für. Du konntest auch nichts dagegen machen. Das ist einfach so. Und selbst bei deinen Eltern ist nicht das Ende, sondern Gott hat beschlossen, dass du lebst und dass du hier bist. Er hat dich gewollt, denn viele Ehepaare gibt es, ich kenne einige davon, die wünschen sich so sehr ein Kind und es ist nicht gekommen und das ist ein großer Schmerz. Und andere, die sagen, eigentlich überfordert mich ein Kind oder noch ein Kind, die bekommt, da wird die Frau dann trotzdem schwanger. Und eigentlich war es nicht geplant und nicht gewollt. Und Gott sagt, ich habe dich gewollt. Du solltest sein. Ich freue mich, dass du da bist. Und das ist Geschenk Gottes, dass ich leben kann, dass du lebst. Das können wir und dürfen wir, das können wir gar nicht verdienen. Das spricht Gott über uns aus. Deine Gaben und Fähigkeiten sind ein Geschenk Gottes an dich. Wenn du ein gutes Umfeld hast, dann wurden diese Gaben und Fähigkeiten entdeckt und gefördert und du durftest dich ausprobieren, du durftest Fehler machen. Ja, das ist gut, wenn du das hattest. Ich hatte das oft nicht. Und manche von euch auch nicht. Aber das sind Geschenke Gottes in erster Linie, was du kannst. Also wenn jemand super musikalisch ist, das kann man sich nur sehr begrenzt aneignen. Oder wenn jemand in seinem Handwerk einfach genial ist und Ideen hat und kreativ wird. Natürlich kann man vieles trainieren, aber die Grundlage ist Geschenk Gottes. Dass du in Deutschland und hier in Ostfriesland leben kannst. Was kannst du dafür, dass du in Deutschland geboren bist? Konntest du doch nicht bestimmen. Wir leben hier in einer Umgebung, die von Erdbeben nicht so viel weiß. Auch von diesen riesigen Flutkatastrophen brauchen wir keine Angst zu haben. Liegt natürlich auch an unseren Vorfahren, die dafür gesorgt haben, dass die Deiche gebaut wurden und immer höher gemacht werden. Müssen sie auch, weil das Klima sich verändert. Wir leben in einem Staat, wo das Gesundheitssystem bei allen Mängeln, die es auch gibt, immer noch gut ist. Ich möchte nicht woanders leben. Wo die politische Stabilität immer noch gut ist, wo die wirtschaftliche Stabilität immer noch gut ist. Wir sind gesegnet, wir sind beschenkt. Guck doch mal in andere Länder. Uns geht es gut. Uns geht es nur nicht gut, weil wir Angst haben, dass es uns schlechter gehen könnte. Aber uns geht es doch gut. Den meisten zumindest. Wir haben seit über 80 Jahren keinen Krieg. Und diese Kriegsgeschehen kommen immer näher. Und es hilft nicht, wenn wir unsere Politiker ätzend kritisieren und niedermachen und mit einstimmen in diesen, also wirklich manchmal schmutzigen Ton, wie unsere Politiker beschädigt und beschimpft und niedergemacht werden. Das, was unsere Berufung ist, ist, sie zu segnen, für sie zu beten. Das ist unser Auftrag. Und das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was sie machen. So, natürlich ist das Quatsch. Die machen Fehler, wie wir auch. und die treffen Entscheidungen, die wir nicht gut finden. Aber das Beste, was ihr tun könnt, was wir tun können, ist für sie zu beten, sie zu segnen, um Weisheit zu bitten für ihre Entscheidungen, um Schutz zu bitten, auch angesichts von Morddrohungen. Oh Leute, wo sind wir hingekommen? Lasst uns doch mal dankbar sein für das, was wir haben. Und wenn wir mit der Regierung nicht zufrieden sind, dann gibt es die nächste Wahl. Dann lasst uns dafür beten. Aber nicht, indem wir Politiker fertig machen. Uns geht es gut und das haben wir uns nicht selbst erarbeitet. Das ist Geschenk Gottes. Gottes Art ist es, zu segnen und zu beschenken. Und es geht darum, dass wir in seine Fußtapfen treten, dass wir uns von ihm prägen lassen, dass wir tun, was er tut. Und er beschämt nicht. Er beschämt dich nicht, auch wenn du den größten Mist in deinem Leben gebaut hast und du den Eindruck hast, alles ist zerbrochen. Er kommt nicht und sagt selber Schuld. Er kommt nicht und sagt, ja, warum hast du auch nicht auf mich gehört? Sondern er kommt und sagt, vertrau mir. Selbst wenn du vor einem Häufchen Asche bist, so wenn du das Gefühl hast, mein Leben, da ist alles kaputt, alles Ruine, dann komm doch zu Jesus. Und er sagt, herzlich willkommen. Endlich kann ich dir helfen. Endlich kann ich mit dir weitergehen. Bei unserem Thema heißt das, vertrau darauf, dass Gott dir gut mit dir meint, dass er dir wohlgesonnen ist und dass er gerne gibt, gern beschenkt. Gott ist großzügig. Geiz gehört nicht zu seinem Wesen. Er ist großzügig. Und wir werden es erleben, dass er nämlich großzügig ist, wenn wir seine Wege gehen. Und wer das erlebt, braucht nicht aus lauter Angst, dass alles den Bach runtergeht, auf andere rumhauen und sie mit Worten und Taten niedermachen. Haben wir eigentlich nicht nötig. Wer das erlebt, kann auch in turbulenten Situationen und Zeiten, und da leben wir drin, gelassen bleiben. Weil wir ein starkes Fundament haben. In Jesus, im Wort Gottes, in der Liebe des Vaters. Auch als Gemeinschaft stark sind, wenn wir einander ermutigen und füreinander da sind. Also Gott gibt gern, Gott schenkt gern, wenn ihr alles vergisst heute, aber das behaltet bitte. Das zweite ist, wer ernten will, muss vorher säen. Jeder, der in der Landwirtschaft tätig ist oder einen Garten hat, weiß das. Wenn du nichts säst, dann wird auch was wachsen, aber es ist ein ziemliches Unkraut. Aber wenn du was Gutes haben willst, musst du vorher was aussehen. Oder wenn du Rendite haben willst im finanziellen Bereich, musst du vorher investieren. Wer nur darauf wartet, dass Gott den Himmel öffnet und alles uns in den Schoß legt, der wird enttäuscht werden. Gottes Idee ist, dass er mit uns und durch uns diese Welt gestalten will. Und diese Welt immer ein bisschen schöner machen will. Wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann ist das kein Fatalismus. Ja, macht sowieso, was er will. Nein, wir schauen, wie sieht es denn im Himmel aus? Was ist denn Gottes Idee für unser Leben? Und dann stellen wir uns da rein und sagen, Gott, das, was du Geniales für uns ausgedacht hast, das stellen wir uns mit unserer Freizeit, mit unserem Beruf, mit unseren Ideen, mit unserer Kraft, da stellen wir uns rein. Und wir sind deine Mitarbeiter. Also von Gott her sollen wir es sein. Gott möchte uns einsetzen, damit sein Wille auf dieser Welt immer mehr Raum greift. Er möchte, dass durch unsere Gebete, durch unser Reden und durch unsere Taten immer mehr Menschen Gottes Schönheit entdecken und seine Liebe erleben. Und seine Majestät bestaunen und anbeten und darüber jubeln. Und natürlich kannst du dich verweigern. Du kannst auch sagen, das Risiko ist mir zu hoch. Wenn ich freundlich zu anderen bin, dann kann es sein, dass die Freundlichkeit nicht erwidert wird. Hast du recht. Wenn ich Menschen vertraue, kann ich enttäuscht werden. Ja, geht. Wenn ich mich einsetze, kann es sein, dass mir nicht gedankt wird. Ja, kommt vor. Nicht zu selten. Wenn ich anderen diene, kann es sein, dass ich zu kurz komme und ich ausgenutzt werde. Ja, kann auch sein. Wenn ich Geld spende, dann habe ich weniger für mich. Könnte sein. Könnte sein. Glaube ich aber nicht. Du kannst sagen, ich muss selbst zuerst für mein Glück sorgen. Und wenn ich dann noch etwas übrig habe an Zeit, an Mitgefühl oder auch an Geld, dann gebe ich was ab. Wahrscheinlich wirst du mit dieser Einstellung nie was übrig haben. Und du wirst nie auf diesem Weg glücklich werden. Du wirst nie genug haben. Es gibt kein Genug auf diesem Weg, wenn du immer nur für dich sammelst. Du wirst nie an einen Punkt kommen und sagen, jetzt reicht's. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Manche setzen sich so für andere Menschen ein, für Gemeinde und für Reich Gottes, dass sie irgendwann völlig erschöpft sind. Sie denken nicht daran, dass sie auch Zeiten zum Ausruhen brauchen. Sie sorgen nicht für Freunde, wo sie einfach nur sein können und man nichts von ihnen erwartet, sondern wo sie eigentlich nur einfach willkommen sind. Sie sorgen nicht für Zeiten, wo Gott ihnen direkt oder durch andere Menschen dienen kann. Manche haben auch Mühe, sich beschenken zu lassen. Das kratzt an ihrem Stolz. Sie fühlen sich dann verpflichtet, zurückzugeben. Aber so funktioniert Gottes Welt nicht. Es geht nicht so um, ich habe was geschenkt gekriegt, das muss ich aber auch zurückschenken. Jesus schüttelt den Kopf über so ein Ding. Nein, wenn du beschenkt worden bist, dann wird Gott dir Möglichkeiten geben, etwas weiterzugeben und dann tu es. Und du wirst dabei sehen, wie viel Freude das macht. Er beschenkt uns nicht mit allem, was wir brauchen. Jeder von uns hat es nötig, sich in bestimmten Bereichen beschenken zu lassen. Ist keiner von uns ausgenommen. Nicht jeder kann gut singen und musizieren. Wie schön, dass es Leute gibt, die es tun. Vielen Dank dafür. Nicht jeder ist im Handwerk begabt. Nicht jeder kann gut am Schreibtisch arbeiten und Dinge verwalten. Nicht jeder hat viel Geld. Wie gut, dass es Menschen gibt, die gelernt haben, die Not anderer zu sehen und viel zu geben, um Not zu lindern. Wir brauchen Ergänzung. Und Gemeinde ist ein genialer Ort, teilen und andere zu beschenken, zu lernen. Das ist ein Punkt, wofür es Gemeinde gibt und notwendig ist. Ich bin mit 4 weiteren Geschwistern aufgewachsen und bis ich 8 Jahre alt war, gab es noch eine Oma. Wir haben in 4 Zimmern gewohnt mit 75 Quadratmeter. Und unvorstellbar heute, oder? Das haben wir nicht so empfunden, glaube ich. Doch, ich habe geträumt, habe manchmal Häuser gezeichnet mit 13 Zimmern. Ich glaube, das war so mit Fitnessraum und Werkstatt und sowas alles. Ich glaube, das war für meine Mutter ziemlich schwierig. Aber ja, es war normal. Es war einfach normal. Mein Vater war Tischlermeister und hatte einen kleinen Betrieb. Meine Mutter sorgte für die Buchhaltung und dafür, dass ihre große Familie jeden Tag was zu essen hatte und die Wohnung in Ordnung war und die Wäsche sauber. Sie half uns bei den Hausaufgaben, sie setzte sich für uns ein, sie fuhr uns zu Gruppenstunden in die Gemeinde, 10 Kilometer. Hin, wieder nach Hause, als Sven war, wieder hin, wieder zurück. Mein Vater war Alleinverdiener, das Geld war immer knapp. Und trotzdem hatten wir immer ein offenes Haus. Wenn Freundinnen und Freunde bei uns waren, dann durften sie aber selbstverständlich mitessen. Wenn Besuch kam, gab es immer 3 verschiedene Kuchen. Bis wir unserer Mutter gesagt haben, ey, so geht das nicht. Das ist viel zu viel. Brauchst du nicht. Wenn meine Mutter merkte, dass jemand bedrückt war, hat sie sich Zeit genommen. Manchmal stundenlang zugehört. Und die Arbeit, die liegen blieb, hat sie dann in der Nacht erledigt. Wenn wir schliefen. Sie hat unglaublich viel gegeben. Wer selbstständig weiß, dass Kunden manchmal nicht bezahlen oder dass Aufträge nicht reinkommen, die man braucht, dann wird es wirklich schwierig. Wenn ich Geschwister aus unserer Gemeinde uns im Blick gehabt hätten und uns auch finanziell unterstützt hätten, wäre es uns sehr schlecht gegangen. Das hatte auch sein Positives. Denn ich habe gelernt, auch im finanziellen Bereich darauf zu vertrauen, dass Gott Wunder tut und dass er uns versorgt. Und wir haben viele Wunder erlebt, viele Wunder. Und deshalb habe ich keine Angst, auch nicht darum, dass unsere Gemeinde nicht genug Geld haben könnte, um unsere Ausgaben zu bestreiten. Nicht, weil es genug Leute gibt, die Geld haben, sondern weil Gott uns versorgen wird, wenn wir nach seinem Willen fragen. Weil er die Quelle ist, aus der wir leben. Und weil er es ist, der Menschen motiviert, teilzuhaben an dem, was wir hier tun. Und nicht nur hier, sondern auch über uns hinaus. Und natürlich gehört auch zum Umgang mit Geld auch Weisheit und Umsicht. Auch das will Gott uns schenken. Also, aber sein Maßstab ist, sei großzügig. Setze deine Zeit, dein Herz, deine Begabungen und auch dein Geld dafür ein, dass Menschen gesegnet werden. Dass sie aufblühen, dass ihre Fähigkeiten sichtbar werden und sie sich trauen, sich einzusetzen. Ermutige die, die sich einsetzen. Durch Ermutigung und Lob wirst du mehr Gutes erreichen als durch ätzende Kritik. Ein Landwirt muss Getreide aufbewahren. Wem sage ich das hier? Ne? Also ein Landwirt muss Getreide aufbewahren, um was aussehen zu können. Wenn er alles für sich verbraucht, kann er im nächsten Jahr nicht ernten. Also setze deine Zeit, deine Gaben, dein Mitgefühl für andere und auch dein Mitgefühl für andere so, und dein Geld für das Reich Gottes ein. Also auch für unsere Gemeinde. Dann wird Gott dich segnen mit Freude, mit sinnvollem Leben, mit Dankbarkeit und mit Wunder. Und du wirst merken, was du für Gott einsetzt, macht dich nicht arm, wenn du lernst, auf ihn zu hören und das mit ihm in Übereinstimmung zu bringen. Also bleib nicht auf deinen Schätzen sitzen, und damit meine ich eben nicht nur das Geld. Bleib nicht auf deinen Schätzen sitzen, die Gott dir gegeben hat. Nur wer sie weitergibt, wird sie vermehren. Das ist das Geheimnis Gottes. Nur wenn du weitergibst, was du hast, kommt da mehr raus. Also nicht unbedingt, ne, wenn du 10 Euro kriegst, kriegst du nicht unbedingt 100 zurück. Kann auch passieren. Gibt es auch solche Geschichten. Aber es fließt Segen zurück. Es fließt Segen zurück. Und niemand, und das ist auch wichtig, das ist mein dritter Punkt, niemand zwingt dich dazu. Auch Gott nicht. Er lockt dich, ihm zu vertrauen. Und deswegen das Dritte, was hier Paulus auch betont, tu es freiwillig, tu es wirklich freiwillig und tu es fröhlich. Im Alten Testament wird betont, dass der zehnte Teil aller Ernte und vom Vieh, was geboren wird, alles gehört Gott. Und damit, das will ich eigentlich nicht vertiefen, aber nur ganz kurz, wurden dann die Priester versorgt. Weil die hatten kein eigenes Land, das sie bestellen konnten und keine eigenen Viehherden. Die waren den ganzen Tag dafür zuständig, den Gottesdienst zu leiten und die Opfer zu schlachten, die andere brachten und so. Die konnten nicht für sich selbst sorgen. Der zehnte Teil ging in den Tempel, damit die Priester leben konnten. Und damit gefeiert werden konnte. Das gibt es auch. Kommt irgendwann, nicht jetzt. Im Neuen Testament wird dieses Gebot nicht wiederholt. Jesus erwähnt es einmal nebenbei in einem Nebensatz und da merkt man, dass er einfach geprägt war von der hebräischen Bibel, die er ja gelesen hat. Also unser Altes Testament ist die Bibel Jesu und er kannte es gut. Und viele Christen haben das aber für sich als Maßstab genommen, um regelmäßig in Gottes Reich zu investieren und gucken, was für ein Einkommen habe ich und davon was landet also auf meinem Konto und davon gebe ich 10%. Und das bevorzugt in die Gemeinde. Leider, muss ich jetzt sagen, leider machen das viele zum Gesetz und fordern es. Das ist nicht Gottes Weg. Das ist nicht Gottes Weg. Gott möchte nicht, dass du mit zusammengebissenen Zähnen und aus Pflichtgefühl in sein Reich investierst. Weder Geld, noch Zeit, noch anderen dienen, was auch immer. Sondern er lockt dich und sagt, ey, wenn du meine Wege gehst, wirst du erleben, dass dein Leben Sinn macht. Und dass du nicht zu kurz kommst. Er möchte, dass du ihm vertraust, dass er dich versorgt. Er möchte, dass du ihm fröhlich dienst, mit allem, was ich schon aufgezählt habe. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also frag Gott, wie viel Geld du unserer Gemeinde zur Verfügung stellen sollst und wie viel darüber hinaus noch zu woanders hingeht. Frag Gott. Geh ins Gespräch mit ihm. Und frag ihn in dem Moment, wo es auf deinem Konto landet. Und warte nicht auf das, was am Ende des Monats noch übrig ist. Da ist nichts mehr übrig. Meistens nicht. Und frag ihn, wie viel davon kann ich mit fröhlichem Herzen spenden. Gott ist es wert, dass wir ihm nicht nur die Reste geben, das war nochmal, ne? nicht gucken, was übrig bleibt. Gott ist es wert, dass wir ihm nicht nur die Reste geben. Und dafür kriege ich jetzt vielleicht Ärger, ne? Vergiss den Zehnten dabei. Vergiss den Zehnten. Sondern frage Gott wirklich, sei mit ihm in Beziehung. Wenn du nicht jeden Monat fragen willst, dann frage ihn, wie viel du per Dauerauftrag überweisen sollst. Das kann 1 Euro sein oder 5 Euro oder 10 oder 50 oder 100 oder mehr. Je nachdem, was er dir zeigt, was dir möglich ist. Jeder Euro zählt, jeder Cent zählt. Bei Gott gilt nicht die Menge dessen, was du gibst, sondern es zählt dein Herz. Also ob du das, was du gibst, fröhlich gibst. Gott kommt es, wenn wir die Menge zählen, das ist weltlich und irdisch gedacht. Das Herz ist wichtig. Er möchte dich ermutigen, was zu wagen und ihm zu vertrauen. Also sei gespannt, ob dir das Geld fehlen wird oder ob du Wunder erlebst. Gott liebt es, dich und uns zu beschenken. Und er möchte uns daran beteiligen, dass Gutes geschieht in dieser Welt. Nur wer sät, wird ernten und tu es freiwillig und tu es fröhlich. Amen.